ist ja ein unglaublicher Auftrag auch.
Das stimmt. Und ich darf leider auch heutzutage nicht mehr auf den Petersberg. Ich glaube, ich habe da Hausverbot.
Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Und wir sind total happy. Wir haben einen großartigen Gast. Ich meine, unsere Gäste sind immer großartig. Aber auch heute ist er auch noch einzigartig toll und ein absoluter Tausendsasser. Herzlich willkommen, Erik Schroth.
Ihr zwei seid der Knaller. Ich habe das Gefühl, ich bin in so einer 70er-Jahre-Revue-Show.
Ja, ne?
Die Musik wird auch entsprechend gestaltet und so. Das macht gute Laune.
Im weitesten Sinne kommen wir ja auch aus den 70er-Jahren.
Genau, ich sogar aus den 60ern.
Nicht wenn man das so wie
nicht
du.
Nicht mehr so ganz, aber ja.
Ey, mein Bruder war bei der Mondlandung dabei.
Ich liebe ja Vintage.
Ja, ich habe das ganz gut gemacht mit der Mondlandung.
Genau. Christoph weiß es noch ganz genau.
Ach herrlich, ich freue mich total, dass ich hier bei euch sein darf. In diesem wunderschön. Was ist es, 50er-Jahre-Haus?
Jawohl, 1957.
Das ist so die Krankheit eines, ich glaube, Interior Designers. Man kommt irgendwo rein und muss erstmal alles anfassen, alles inspizieren und auseinandernehmen. Nee, total schön. Ich fühle mich sehr wohl.
Freut uns sehr, dass es dir hier gefällt. Wir kommen nachher noch auf den Punkt, wo wir alles verbessern
müssen. Bevor ich das jetzt vergesse, wir kennen Erik viel länger. Also zumindest ich.
Als aus den 50ern?
Als aus den 50er Jahren.
Hast du mal auf ihn aufgepasst, als er klein war?
So alt ist er nun auch nicht.
Jetzt können wir es dir ja sagen, dein ehemaliger Babysitter.
Nein. Als Alexandra und ich vor 9 Jahren bei...
Was? Das ist schon 9 Jahre her?
Vor 9 Jahren war das. Da waren wir bei Familienduell.
Hättest du nicht sagen können.
Ich habe euch betreut.
Wir haben verloren.
Du hast uns betreut. Wir haben gegen die, ich hätte fast gesagt Zarellas, aber das waren die ja gar nicht.
Das war Sarah Lombardi damals noch.
Genau, richtig.
Petro, stimmt.
Wo das Publikum vorgesagt hat, nicht echt eine Riesenkrawatte gekriegt hat. Wo warst du eigentlich?
Lago Maggiore.
Hättest du das nicht vorher sagen können?
Nein, jetzt den Gardasee.
Muss man, glaube ich, an der Stelle erstmal aufklären, wenn ich sage, ich habe euch betreut und wir haben vorher über den Altersunterschied und so gesprochen. Hört sich das sehr komisch an.
Im Heim betreut.
Das war
da schließt sich der Kreis.
2014, 15 oder so?
15 war das, ja.
Ja, da habe ich noch sehr viel als Redakteur und als Castingbetreuer hinter den Kulissen gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Und eben damals unter anderem als, in Anführungsstrichen, VIP-Betreuer für Familienduell Pommy Edition.
Recht so.
Stimmt, und da habe ich, genau, da war ich mit euch da oben immer in der Umkleide und habe euch gebrieft und so. Ja, wie lang ist das denn?
Mehrfach gebrieft.
Abseits von unserer Begegnung ist mir da ein kleiner Fauxpas passiert. Wie heißt nochmal unser geschätzter Kollege von RTL, der immer die News...
Ach, der eine.
Die News und auch diese Spendensammlung da.
Wolfram Kunz.
Ja, Wolfram Kunz. Der kam irgendwann nämlich auch über den Gang und hat alle begrüßt und sowas. Und dann hat er gesagt, was sind Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Bruder von der Alexandra. Und ich bin eigentlich Simultan-Dolmetscher und so weiter. Ah, und mache ich auch hier bei RTL ab und an, morgens dann und so. Und dann meint er so, ah, ein Kollege, das ist ja schön. Und ich wusste gar nicht, sein Gesicht konnte ich nicht zuordnen. Total peinlich. Ich meine, sind Sie auch Simultan-Dolmetscher? Und da war der etwas sauer und hat sich dann umgedreht und ist gegangen.
Naja, Wolfram ist ein super netter Typ,
ich
auf jeden
sagen,
Fall.
Der war auch ich habe ja immer bei dem das Gefühl, wenn ich ihn sehe, und ich habe auch lange mit dem Spendenmarathon und so zu tun gehabt, die Webshow moderiert, und ich habe immer das Bedürfnis, den einfach zu kuscheln.
Nee, das ist ein ganz, ganz lieber Typ.
Ja, klar.
Den kriegen wir auch noch für unseren Podcast, in jedem Fall. Erik, du bist Tausendsasser, ich habe es vorhin erwähnt, also im Moment sehen wir dich ja ständig und pausenlos auf Vox bei die Deko-Profis. Wunderbar, gucke ich sehr, sehr gerne. Aber du bist auch Schauspieler. Wie er mich jetzt anguckt. Er guckt
wie kommst du denn
was
auf
bin Schauspieler? Ich denn? Wieso? Du hast doch früher mal Theater gespielt, als du ganz klein warst. Also aber bist das, du für mich auch Schauspieler?
Ich würde mich nicht als Schauspieler. Also,
du warst mal bei Unter uns.
Hier, glaube ich.
Du warst mal bei Unter uns.
Ich glaube, 2 Folgen oder so habe ich gespielt.
Jetzt stapel doch nicht so tief.
Okay, ja, ich höre schon, aber ich bin
Lass
gespannt,
mich
was du noch so ausgräbst.
Du bist Schauspielmoderator.
Das stimmt.
Du machst Fernsehen, Radio, ja, und außerdem bist du natürlich auch noch Interior Designer und Hochzeitsplaner. Wow.
Der kleine Vampir.
Da ist ganz schön viel los.
Der kleine Vampir.
Ja, du hast beim kleinen Vampir gespielt, als du klein warst.
Ihr habt aber richtig tief gegraben.
Na, selbstverständlich. Wir sind doch nicht unvorbereitet.
Der kleine Vampir war damals meine erste Hauptrolle als Kind. Ich glaube, da war ich 7 oder 8. Und ich war Rüdiger. Und das war
von Schlotterstein.
Rüdiger von Schlotterstein. Natürlich. Und ich habe es geliebt.
Ich liebe es.
Und mein Papa hat damals, das war so ein Kindertheaterstück, relativ groß aufgezogen. Und mein Papa, der ist Polier und hat eben auf dem Bau immer gearbeitet und ich war sehr viel mit auch auf den Baustellen und dann haben wir in den Ferien neben seiner Arbeit Särge gebaut für dieses, ja wirklich, für dieses Theaterstück.
Geil.
Also ich lag quasi in dem gezimmerten, geklöppelten Sarg meines Vaters auf der Bühne als Kind, bisschen skurril. Und diesen Sarg wiederum hat dann der Andy und Andy war derjenige, der quasi dieses Theaterstück mit uns inszeniert hat. Mhm. Der ist so ein bisschen so Gothic-Fan gewesen und der hat dann unbedingt diesen Sarg haben wollen und der steht bis heute in seinem Wohnzimmer.
Why not? Das nenne ich doch mal nachhaltig.
In welcher Größe?
Also ich habe auf jeden Fall reingepasst liegend. Gut, wie groß ist man so mit 9 oder so?
Ach so, ein Kindersarg.
Ja, so ein bisschen.
Ach so, du kennst doch die Geschichte von der kleine Vampir.
Klar.
Rüdiger von Schlotterstein, Anna.
Ja, aber das...
wie hieß nochmal der... Tante Dorothee, Anton... Mhm. Und wie hieß nochmal der Bruder von Rüdiger?
War das mit L? Luigi?
Lothar.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall großartig. Du hast ja ganz viel auch moderiert. Ja, habe ich nochmal geguckt. Du hast ja diese ganzen Sachen rund um diese ganzen Trash-Sendungen. Ich muss das jetzt mal so zusammenfassen, weil das sind so viele Let's Dance, Dschungelcamp. Was war da noch?
Ich habe damals DSDS, sehr viel Princess Charming. Die ganzen Dinge drumherum gemacht, den Podcast gehostet und Let's Dance war natürlich großartig, da durfte ich jeden Freitagabend irgendwie vor Ort sein. Wir haben eine eigene Webshow dazu gehabt, den Nähkästchen-Talk und das war halt ja einfach eine Reise in eine sehr schöne und besondere Welt und das habe ich sehr geliebt.
Du hast so viel gemacht, aber Schönste...
Was hat dich daran, was fandest du daran besonders schön?
Zu dieser Zeit, als ich unter anderem eben diese Backstage-Moderation für Let's Dance machen durfte, das waren ungefähr 3 Jahre, haben wir ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Das war ja sehr viel auf Social Media und gemeinsam mit Corny, mit dem habe ich das alles zusammen gemacht, durften wir wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, rumspinnen. Also wir haben uns verrückteste Formate ausgedacht, wir haben da gerappt, wir waren ständig in anderen Outfits, zu Sissi, zu irgendwelchen Sendungen und Serien, die gerade bei RTL, RTL Plus, Plus liefen, damals noch TV Now. Und das war einfach toll, weil wir hatten eine riesengroße Bühne, die irgendwie leer war und die durften wir bespielen. Und das ist was Besonderes, weil normalerweise ihr kennt das selbst, kommt man in einen Job und man bekommt quasi vorgeschrieben, okay, das ist der Rahmen, in dem dürft ihr euch bewegen und das wünschen wir uns. Und wir durften einfach machen. Und
ja, das ist schon cool. Das gibt's
wirklich toll.
Das gibt's kaum
gibt's
noch, ne?
Selten. Eher selten.
Oder sehr, sehr, ja, genau, sehr, sehr selten.
Ja, und der Erik und ich, Christoph, weiß er vielleicht noch, wir haben uns kennengelernt, weil ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr, sei mir nicht böse, ich erinnere mich nicht mehr an das Familienduell,
das
ich erinnere
daran,
mich nur daran, dass ich falsch geantwortet habe oder nicht das Richtige und das Publikum den anderen
Frage.
Das vorgesagt hat,
genau.
Da war ich richtig sauer, da habe ich gedacht so, boah.
Habt ihr verloren?
Ja, sicher.
Ja, klar haben wir verloren, aber das lag schlussendlich daran, dass ich nicht Gardasee gesagt habe, sondern Lago Maggiore.
Man macht ja nichts. Lass uns alte Wunden nicht wieder aufreißen.
Hatte dann dir gelegen,
Christoph. Also weiß ich nicht mehr, aber...
Mathematisch gesehen.
Wir haben ja dann die wunderbare Sendung, ich glaube, die lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber egal. Wir haben
welche meinst du?
Die Traumhochzeit von Caro und Daniel.
Ja, Traumhochzeit haben wir leider nicht moderiert,
aber
eine Traumhochzeit.
Nein, das hieß... Caro und Daniel, die Traumhochzeit.
Von Köln 50667 live
auf RTL 2.
Das ist noch gar nicht
aus
so lange
Mallorca.
Her.
Ne?
Ja, das war geil.
2-3 Jahre ist das her, kann
ja.
Das, ne?
Ja, aber die sind nicht mehr verheiratet oder nicht mehr zusammen, habe ich letztens gesehen.
Ja, das liegt
kann
aber nicht an uns.
Denn,
aber da muss ich sagen, das war für mich auch ein richtig schöner Job. Also es war sehr stressig, ich meine, muss ich dir nicht so erzählen. Wir sind da ja hingeflogen und dann wurden wir quasi einfach so ins kalte Wasser geschmissen. Macht mal eine Live-Show 20:15 Uhr. Aber es hat so viel Spaß gemacht, weil, ich glaube, wir zwei zusammen haben einfach Ja, wir haben einfach Spaß miteinander auch gehabt.
Total, oder? Viel Spaß. Ja, es war chaotisch, aber ich finde, davon lebt eine Live-Sendung auch. Wenn dann, weißt du, dann waren so verschiedene Positionen, also die beiden heirateten, wir haben dann mal so im Vorfeld mit den Familien gesprochen und Trauzeugen und weiß ich nicht, wir haben ein bisschen die Burg, das war auf so einer Burg auf Malle. Und dann sollten wir halt auch mit den Verwandten sprechen und dann war in der Live-Sendung war es zum Beispiel so, dass Tante Dorothee kommen sollte, aber Tante Dorothee kam halt nicht. Ne? So, dann eine Trauzeugin stritze-stratze, weißt du, und dann haben sie irgendwas nicht gefunden und oder die Kamera war nicht da und ich, ich rede jetzt Kamera sehr vergessen. Gerne, aber wo ist die Kamera?
Und ich erinnere mich daran, wir haben quasi so eine, ja, eigentlich eine Stellprobe gemacht, es gab keine richtige Generalprobe, weil es alles zeitlich nicht mehr gepasst hat, das kommt halt vor, aber ich weiß noch, dass wir hatten Moderation zusammen und ich war so der rasende Reporter, der da irgendwie überall rumrennen musste und ich glaube, ich habe ungefähr 30 Kilometer in 2 Stunden Live-Sendung hinter mich gebracht und ich weiß, dass wir echt gerannt sind und immer auf dem Ohr, man hat ja so ein Stöpsel im Ohr, die Regie mal, Erik, du hast noch 10 Sekunden bis zum nächsten, bis zur nächsten Moderation und ich war noch nicht mal ansatzweise da, das heißt, angekommen. Man rannte vor die Kamera und sagte so, hallo, du bist also die beste Freundin der Braut, wie schön.
Ja, Wahnsinn, und das ging ja immer rauf und runter und ich weiß noch genau, als dann die Trauung begann, da war ja eigentlich unser Job beendet, die alle lauschten zu, die saßen in so einem Burginnenhof mit Fackeln und dann haben wir, glaube ich, schon die Korken knallen lassen. Schöne Grüße an Alex an der Stelle.
Ja, schöne Grüße.
Der war nämlich ein gutes Management, hat immer ein kaltes Gläschen für die Künstler.
Nee, war das nicht? Wir hatten an der Position oben auf dieser Burg, das war, glaube ich, die letzte Moderation, da gab es so ein Paravent und da war die Braut drin. Und dann hat man zum ersten Mal die Braut gesehen, die wirklich wunderschön aussah. Also es war eine tolle, tolle Sendung. Ich habe das sehr gemocht da. Und da gab es einen riesen Kübel mit Eis und Champagner.
Stimmt.
Und dann geht die Hochzeit los und wir mussten oben bleiben, weil sonst wären wir im Bild gewesen. Wie schade.
Dann haben wir
mal ganz kurz vielleicht eine kleine Flasche Champagner stibitzt.
Das war ja, eigentlich war das ja auch nur für die Deko, ne? Also nur, die hätte das ja eh nicht trinken dürfen. Deswegen haben wir gedacht, bevor es verkommt,
das war Notwehr.
Selbst. Und dann so, wo seid ihr denn? Oh, ja, kommt runter, die Sendung ist gleich. Ja, wir kommen. Tschüss, schön, dass wir dabei waren. Plopp, plopp, plopp.
Was haben wir? Das hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, was wir danach gemacht haben. Wir dachten, ach geil, dann gibt's dann die Riesenparty. Die gab es, aber das war die Trau-Location und die Dinner-Location. Und danach sind die doch genau in diesen Club gefahren. Und wir saßen da zum Schluss, wir zwei, mit Dosenbier am Pool in unserem Hotel.
Ja, da kann ich mich dran erinnern, dass du das erzählt hast.
Das war wunderschön. Ja, ja. Das war für mich die beste Aftershow-Party. Erik und ich alleine. Da haben wir noch in irgendeinem mallorquinischen Bütchen kaltes Bier geholt. Da haben wir uns da schön hingesetzt, haben unsere qualmenden Füße in den Pool gehalten und haben Dosenbier geschossen.
Welches Bier
und
war
hatten
das denn?
Angst, und hatten Angst, dass das Hotel schon von innen abgeschlossen ist. Ja. Sie kommen leider nicht mehr rein.
Sie kommen nicht mehr rein, sie müssen in den Pool.
Aber wir haben einfach dann ewig bis in die Nacht gequatscht. Und das sind manchmal so die schönsten Momente.
Ja.
Das war einfach ein tolles Erlebnis, also, so verrückt es irgendwie auch war, aber das so, ja, das schafft auch so Verbindung.
Ja, ja, klar. Deswegen, natürlich. Also ich freue mich irre, dass du Zeit hattest, uns zu besuchen, lieber Erik.
Ja, freue mich auch.
Apropos Hochzeit, Christoph, wusstest du, dass der Erik auch, habe ich ja eben gesagt, falls du zugehört hast, in deinem eigenen Podcast.
Ich höre hier die Vorwürfe in deine Richtung, Christoph.
Wedding-Planner. Diese Wedding-Planner.
Und weißt du, wessen Hochzeit er geplant hat?
Nein, das weiß ich nicht.
Das habe ich dir aber vorhin aufgeschrieben.
Moment,
ach, ich
wo ist denn diese Sauklaue?
Die Katzenberger, Daniela.
Ach so, die hat doch auch auf Mallorca Daniela, ihre Residenz. Soweit ich mich erinnere.
Ja, aber die hat nicht auf Malle geheiratet, sondern irgendwo in Süddeutschland.
Nee, gar nicht. Die haben hier in Bonn geheiratet. Ach. Und zwar auf dem Petersberg.
Ach so.
Da wie Michael Schumacher. Ja, genau. Das war richtig. Ja quasi das Hotel der ganzen Präsidentin und Kanzler, Kanzlerinnen.
Richtig.
Die Queen hat da schon
im Grabe umgedreht. Das ist eine RTL 2 Hochzeit.
Wir haben das damals auf dem Petersberg gemacht. Und also ich muss dazu sagen, aktuell richte ich keine Hochzeit mehr aus. Ich habe 2019 so ein bisschen, ja, zu Ende 2019 meine letzte offizielle Hochzeit gemacht, habe das 6 Jahre lang gemacht.
Tja, Christoph,
und ein bisschen runtergefahren.
Muss mal jemand anders finden für dich.
Ja.
Na, mal ab und zu mache ich noch ein paar Ausnahmen. Aber die Hochzeit von Daniela und Lukas, das war halt auch verrückt, weil ich war relativ frisch in dem Business und kam ja eigentlich mehr noch aus der Moderation. Und ich brauchte aber immer schon in meinem Leben ja, so eine kreative Komponente. Ich habe auch Kunst studiert, habe sehr viel Deko für Schaufenster, für Veranstaltungen gemacht, Tischdeko. Und daraus ist dann irgendwann so diese Hochzeitsgeschichte resultiert. Ja, und dann kam irgendwann dieser Anruf und dann so, ja, Erik, hallo, hier ist die Produktionsfirma, es war Endemol damals. Und wir suchen für eine große Promi-Hochzeit einen Wedding-Planner. Und ich so, ja.
Mach ich.
Also, nee, ich habe erstmal so, ja, und wann ist das? Ja, das startet dann und endet dann. Der Zeitraum war, ich glaube, ein halbes Jahr.
Boah.
Und ich dachte so,
oh.
Und wie genau? Ja, vor der Kamera. Also das wird quasi als Doku begleitet. Und dann haben sie mir auch erzählt, wer es ist. Hm. Und dann dachte ich so, krass, okay, Moment, was mache ich jetzt? Und habe dann zugesagt. Und das war wirklich ein Abenteuer.
Also das glaube ich.
Dieses halbe Jahr war verrückt.
Ich meine, das war ja auch fett. Das war ja total fett. Das war ja, ist ja ein unglaublicher Auftrag auch.
Das stimmt. Und ich darf leider auch heutzutage nicht mehr auf den Petersberg. Ich glaube, ich habe da Hausverbot.
Warum?
Das kann ich dir sagen. Denn also eigentlich hat die Bildschlagzeile irgendwie am nächsten Tag gefehlt. Sie hätte aber lauten können, Glitzerdesaster auf dem Petersberg. Und die haben mich, glaube ich, alle sehr gehasst.
Ja, ist gut, aber
gegangen?
Aber kannst du ja nichts dafür, wenn die Braut das will, weißt du? Also ich meine...
Naja, also sagen wir so, das Deko-Konzept, das habe ich ja entwickelt. Mhm. Und wir hatten, ich weiß nicht, 400, 500 Quadratmeter pinken Teppich, der war draußen gelegt. Also es war ja, waren ja Fans vor Ort. Und
ja,
dann
ja,
kam eben die
gesehen,
ganze Family mit so Oldtimern an. Und wir hatten eben alles mit pinken Teppich ausgelegt. Und der... ging dann so hoch zu dieser Kapelle. Mhm. Und ich wollte, dass dieser Teppich eingesäumt ist von so einem 20 Zentimeter breiten Strassrahmen rechts und links. Und ich hatte ein riesen Deko-Team.
Kostet alles nix.
Ja, ja. Nee, pass auf, wir mussten, ja, ich hätte auch alles mit Tüll machen können. Aber ich wollte, dass es halt irgendwie auch geil ist und besonders ist und natürlich zu Daniela vor allem auch passt und zu Lukas ja auch, aber.
Lukas hatte wahrscheinlich nicht so viel zu sagen.
Naja, es war sehr pink. Auf jeden Fall, es hat geregnet an dem Tag und es war eine Folie auf diesem Teppich und wir hatten, die ganze Familie kam an und in der Werbepause, bevor dann die Braut in der Kutsche kam, habe ich gesehen, dass die alle die Folie abzogen
und
von diesem Teppich.
Die Strassdinger sind.
Und es war kein Strass da.
Ich
sag so zu meinem Deko-Team, Leute,
wo ist der Strass?
Wo ist der sollte da befestigt werden als Bordüre, wo ist der Strass? Und die so, Erik, keine Sorge, der kommt. Und mir war dann auch einfach egal, wie er kommt, Hauptsache er kommt. Und dann liefen die wirklich, man darf es gar nicht laut sagen, eimerweise mit diesen Glitzerpartikeln, die man so vom Karneval kennt, so Schminke und sowas, liefen die über diesen Teppich.
Oh Gott.
Und alles glitzerte bis zum geht nicht mehr. Es sah wirklich, alles funkelte. Aber es hatte halt geregnet. Und als dann die Hochzeit vorbei war, beziehungsweise die Show, kam, ich war sehr glücklich, hatte gerade ein Bierchen in der Hand und dann kam der Produktionsleiter und der Hoteldirektor und sagen so, Herr Schroth, können wir kurz mit Ihnen sprechen?
Oh nein, oh
und
nein,
ich so,
oh
was
nein.
ist? Herr Schroth, wir haben ein Glitzerdesaster auf dem Petersberg. Alle haben natürlich mit den nassen Schuhen dieses Glitzer
überall
hingetragen. Oh Gott.
Ach, du je.
Das heißt, eine Riesenreinigung musste folgen. Aber
ja, aber die haben danach Kern saniert. Das war schon vorher
also,
geplant.
Aber das war vorher geplant.
Ja,
dann ist es doch egal. Jetzt mal, aber ohne Witz, die waren doch jetzt nicht sauer auf dich ernsthaft. Ich meine, da kannst du ja nichts dafür.
Nee, wahnsinnig. Und das Schöne war, dass dann die RTL2-Senderchefin kam und in unser Gesprächen, ich dachte so, scheiße, ja, was mache ich jetzt? Und dann kam sie und sagte, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz hier störe. Aber Erik, ich habe gerade mit meinem Mann telefoniert, der hat die Sendung gesehen und ganz ehrlich, der hat mich gefragt, woher ich diesen fucking geilen Glitzerteppich hätte. Und damit war die Sache gegessen.
Sehr gut.
Was?
Wer war damals? Entschuldigung, wer war
Shauna
damals?
Fraser.
Ah, die Shauna. Ja,
Shauna
ja,
Fraser.
Shauna.
Hm. Mir fällt auf, dass du hast ja eine gute Grundlage. Du bist handwerklich begabt, du hast ein künstlerisches Auge und du kannst darauf aufbauen und machst dann Dinge, wo du oft ins Leere einfach so reinspringst, also ins Abenteuer.
Ja, das stimmt irgendwie, ja.
Und das scheint gut zu passen, das ist eine gute Kombination. Also dieses, wie soll ich sagen, Gesetzte auf der einen Seite mit dem Talent und dann hast du eben auch diesen Wagemut, dass du daraus was machen kannst. Also hingehst und sagst, ich traue mich das jetzt. Und viele Leute bleiben oft in einem, wenn die so ein Talent haben, in einem Bereich stecken. Die sind
in der Komfortzone auch.
Ja, genau, genau. Oder die machen Chaos. Ja, weil die nicht will.
Chaos, davon kann ich auch ein Lied singen.
Aber es scheint ja immer gut zu gehen. Finde ich sehr interessant.
Ja, es war tatsächlich schon in meiner Kindheit irgendwie so, dass ich immer ausprobiert habe. Also ich bin jemand, ich langweile mich sehr schnell. Ich muss ständig irgendwie mich auf eine gewisse Art und Weise neu erfinden und bleibt trotzdem aber immer so mein linientreu. Also die Bühne, die Moderation bleibt immer ein Thema und die Kreativität auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und ich kann, glaube ich, nicht lange immer in dem Gleichen bleiben. Es muss sich weiterentwickeln. Mhm. Und viele sagen zu mir, Erik, du machst so viel verschiedene Sachen. Dann sage ich, nee, die sind gar nicht so verschieden, sondern sie spezialisieren sich eigentlich. Also wenn ich das eine mache, aus den Hochzeiten zum Beispiel, ist mir bewusst geworden, ja, dass ich liebe es, diese Welten zu kreieren. Das Organisatorische war aber irgendwie nicht so mein Fable. Hm. Also habe ich gesagt, wo kann ich diese Welten, diese Räume kreieren? Und bei Hochzeiten kreierst du temporäre Räume. Mhm. Ja, und daraus ist dann das Interior Design entstanden. Dann habe ich angefangen, Interior Design zu studieren.
Ja,
genau. Und habe mich da wieder spezialisiert drauf. Ne? Und jetzt baue ich ja auch teilweise TV-Sets und sowas. Also noch ein bisschen mehr in die Nische. Und ich brauche das irgendwie immer, dieses kalte Wasser, in das man halt einfach mal reinspringt.
Dein Vater gut, scheint dir das irgendwie aber auch mit dem Handwerklichen alles weitervererbt zu haben. Ne?
Ja, ja, also daran hat er aber sehr lange gezweifelt. Dass das funktioniert.
Jetzt aber manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit, bis man die dann umsetzt.
Weil Erik ist wie ein guter Wein. Du bist ja noch jung, du reifst ja noch. Guck mal hier. Wie alt bist du jetzt? 34, ne?
34,
das ist voll der Jungspund,
du. Hör da auf. Ja, aber mein Papa, das ist lustig, dass du das ansprichst. Also wir haben wirklich ein ganz tolles Verhältnis und er hilft mir auch oft, wenn es um so größere Baugeschichten geht. Und in der Kindheit war es ein bisschen schwierig, weil ich war halt so ein klassisches künstlerisches Kind, das sich immer verkleidet hat. Ich habe immer mit den Puppen und den Barbies meiner Schwester gespielt. Also Klischee. War ein Tag beim Fußball, habe einen Ball gegen den Kopf bekommen. Am nächsten Tag war ich mit meinen Freundinnen beim Ballett. Das war für meinen Vater, der halt so aus dem Vorort von Worms kommt. Ja. Sehr speziell und es hat auch ein bisschen gedauert, weil das eben überhaupt nicht dieses Bild war, was er sich irgendwie von seinem Sohn, glaube ich, so vorgestellt hat.
Okay.
Und es hat ein paar Jahre dann gebraucht, auch so übers Coming Out hinweg, bis wir einfach sehr viel voneinander gelernt haben. Und heute haben wir so ein tolles, enges Verhältnis. Und
das
ich bin schön. Sehr, sehr dankbar dafür.
Finde ich auch gut.
Das freut mich, ja.
Freut
das finde ich großartig. Ja.
Aber dass ich irgendwann mal so einen, in Anführungsstrichen, handwerklichen Beruf auch ergreife und solche Welten bauen kann, daran hat er sehr lange gezweifelt.
Aber das finde ich, ich finde das ist es ja so geil das und auch ein bisschen auch sexy, dass ein Typ so Sachen selber machen kann.
Oh,
ja?
Frau Bächle, fällt dir das vor?
Ich finde das wirklich großartig, also dass man selber seine eigenen Sachen machen kann. Ich kriege demnächst einen Schrank geliefert und den sollte ich aufbauen selber, aber
hast du gesagt,
ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
Links und rechts.
Ja, genau.
Aber Schränke aufbauen ist halt manchmal auch echt unsexy.
Ja,
also ja gut, aber ich meine überhaupt sich hinzustellen, dass zu machen. Und du bist
da
jetzt
sind ein paar Schrauben übrig geblieben, egal, Hauptsache das Ding steht.
Ich sag dir, dann gehen wir auch immer so.
Du bist ja bei die Deko-Profis und das ist ja bestimmt auch sehr, also ist ja eine tägliche Sendung und auch wenn du da jetzt vielleicht nicht immer in Erscheinung trittst und dir staffelweise dreht, das ist ja auch ein wahnsinnig riesiger Arbeitsaufwand, oder?
Ja. Also die Deko-Profis machen unfassbar viel Spaß und das war natürlich für mich auch eine total schöne Symbiose, weil ich kann mit meinem moderativen Background da irgendwie durch diese Sendung tanzen so ein bisschen verbal und gleichzeitig kann ich meine Kreativität damit einbringen. Aber das, was man sieht in einer Folge, ist natürlich nur ein minimaler Ausschnitt von diesem, Rattenschwanz, der da einfach hinten dran an Arbeit steckt. Weil müssen ja wirklich alle Räume planen wir überlegen uns, wie können die aussehen, wir bauen die am Computer in unserem Programm nach, wir müssen dann schon Shoppinglisten vorbereiten, damit eben alles auch lieferbar ist, weil der Umbau dann sehr schnell erfolgt. Wir haben nur einen Tag Umbau. Das heißt, wir
brauchst die Handwerker
die müssen
auch mal Zeit haben, wo sie abstimmen und so weiter.
Ganz genau, wir müssen uns auch genau überlegen, ist das alles realisierbar, wenn wir große Konzepte machen, wie kriege ich das hin, was muss ich vorbereiten, damit ich wirklich an einem Tag auch fertig werde und dann ist ja noch eine Kamera dabei, die braucht ja auch noch Zeit mit uns.
Die steht immer im Weg.
Ja, genau. Weg da. Und dann ist das Allerschlimmste. Dann stehst du da und dann machst du manchmal Konzepte und du verliebst dich so in dieses Konzept und du kämpfst in dieser Sendung gegen die anderen Designer, die natürlich alle grandios sind. Und dann weißt du nicht, ob du diesen Zuschlag bekommst oder nicht. Ne? Und manchmal ist das wirklich so, da denkt man so, ja, der Raum war jetzt nett und das ist okay, dass ich den jetzt nicht bekommen habe. Und dann gibt es so Räume, boah,
wo du wütend wirst.
Den hole ich mir, Freunde, den hole ich mir, will ich unbedingt machen. Ja.
Was ist in diesem Zusammenhang dein, wenn es sowas gibt, dein Lieblingsraum? Also was für einen Wohnraum gestaltest du am liebsten? Eine Küche oder vielleicht ein Schlafzimmer? Oder?
Ich habe schon ein paar Keller gemacht.
Ja, habe ich gesehen.
Ich kann gar nicht sagen, ob es einen Lieblingsraum gibt, weil Für mich sind die Menschen ausschlaggebend. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein Kalenderspruch an.
Ja,
so.
Stimmt.
Aber es ist wirklich so, kriegen wir ja vorher ein Video, ein Bewerbungsvideo, und da lernen wir die Menschen kennen, den Raum kennen. Und da ist es ganz oft so, dass es irgendwie matcht, auch von den Interessen, von den Einrichtungsstilen und so weiter. Und ich erinnere mich, in Staffel 1, da habe ich nur einen einzigen Zuschlag bekommen. Und das war damals auch... Ich glaube, mit Grund, ich habe per Hand noch präsentiert. Das heißt, ich habe alles per Hand gezeichnet. Und wenn natürlich nebendran jemand steht mit so einer 3D-Visualisierung,
ist das was anderes. Yes.
Aber da habe ich eine Küche bekommen von Fabian, und der liebte so den Industriestil. Und wir haben uns kurz vorher auf der Toilette getroffen. Also zufällig am Set. Nee, ganz kurz irgendwie Hallo gesagt. Und das war so, wuff. Das war ein menschliches Match. Und dann habe ich präsentiert, und ich habe mit meinem Entwurf, ich glaube, wirklich so ein bisschen in seine Seele getroffen. Und auch dieser Umbau, das war so emotional, das war so schön. Und wir haben immer noch Kontakt miteinander. Und das ist ein Raum, den du dann einfach, ja, so von ganzem Herzen auch demjenigen irgendwie schenken möchtest. Und
ja,
das
hast sind du diesen für mich
die besonderen Momente.
Auch mal selbst genutzt? Hast du da mal was gekocht im konkreten Beispiel mit ihm zusammen oder einfach, oder hast du ihn nur entworfen gesehen?
Nee, ich habe ihn entworfen, ich habe ihn auch umgebaut.
Ja,
also ich habe dann den Zuschlag bekommen und wir haben dann abends noch ein Bierchen zusammen da getrunken, auch mit meinen Handwerkern und dem ganzen Team. Aber wir wollen immer mal wieder uns mal verabreden zum Kochen da, weil ich ja oft im Süden bin, er kam aus dem Süden, und dann schreiben wir uns immer bei Instagram mal hin und her.
Okay.
Und sagen,
das ist doch
so,
total schön.
Vielleicht klappt es irgendwann. Würde ich mich auch total freuen, weil das war einfach... Das ist eine Verbindung.
Wie groß ist deine Frustration, wenn du den Zuschlag nicht bekommst? Und ist das auch so, dass unterhalb oder innerhalb der Produktion dann gesagt wird, die hat irgendwie 15 Zuschläge, der nur, also wird das auch so gewertet?
Es kann gar nicht gewertet werden. Also natürlich kann man sagen, so, jetzt kannst du aber mal halblang machen, wenn du jetzt so viele hast. Ne? Mhm. Ich darf natürlich noch nicht verraten, wie es jetzt so insgesamt ausgeht. Möglicherweise gibt es ja irgendwann mal wieder neue Folgen. Wer weiß. Nee, du kannst es nicht steuern, weil die Leute kommen in die Sendung, bewerben sich und die haben ihr eigenes Budget. Mhm. Und das ist auch, was es für uns auf der einen
Schwierig
Seite super macht.
Mhm.
Nee, super, weil ich das so toll finde. Viele glauben gar nicht, dass es so ehrlich ist. Mhm. Aber wir stehen da und wir wissen wirklich nicht, was passiert. Und du kannst genau die Wünsche planen und dann wird es am Ende doch das Überraschungskonzept.
Ja, okay.
Also von daher, es gibt da keinen Einfluss.
Aber ist es nicht so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Zimmer hast, dann musst du ja schon mal auch sagen, pass mal auf, Bettina, also Bettina ist die Kandidatin, muss sagen, Bettina, also 2000 Euro müsste man hier mindestens in die Hand nehmen.
Da haben wir keinen Einfluss, weil wir kriegen ja diese Bewerbungsvideos, die sehen wir genauso, wie es in der Sendung ist. Und wir sehen auch nur Videos und Fotos und kriegen das Budget vorgegeben. Das heißt, wir müssen innerhalb dessen arbeiten. Da habe ich manchmal vielleicht ein bisschen, glaube ich, so meinen Kolleginnen und Kollegen einen kleinen Vorteil voraus, weil ich eben sehr viel selbst bauen kann.
Ja.
Okay.
Ja,
und ich liebe es eben, Designs zu machen oder auch Menschen zu inspirieren, Dinge zu bauen, die man sich vielleicht auf den ersten Blick nicht leisten kann. Und ich zeige so, also von wegen so, fake it if you can.
Ja, Leute,
Beispiel, gib uns mal ein gutes Beispiel für das Coolste, was du so selbst gemacht hast.
Ich liebe es einfach, aus so altem Zeug irgendwie neue Funktionen zu machen. Also bei Fabian, bleiben wir bei dieser Küche, habe ich zum Beispiel eine Kücheninsel gebaut aus einer alten Werkbank.
Geil.
So, das war was zu ihm gepasst hat. Das war irgendwie was, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt nicht unbedingt in jeder Küche da. Und ich habe die bei eBay geschossen. Für eine Kücheninsel in der Größe hätte ich auf jeden Fall das doppelte, dreifache bezahlt, wenn ich nicht irgendwie was selbst gezimmert hätte. Und das sind so Momente. Oder ich habe in einer anderen Folge, habe ich aus einer alten Tür, die war 120, 130 Jahre alt.
Wo ist unsere alte Tür?
habe ich sie von euch. auch bei eBay irgendwie geschossen. Darf ich eBay jemand so sagen?
Oder andere.
Geschossen.
Ja.
Und daraus habe ich dann eine besondere Garderobe gebaut. Ja, dann
aus einer Tür? Aus Moment. Einer Tür. Wie soll das denn gehen?
Ja, wir haben die so an die Wand eingebracht, dass du dahinter quasi noch Regale hattest und eine Kleiderstange und vorne ein paar Haken.
Na ja, Christoph, musstet jetzt guck mal hier, Christoph, du tut so, als ob der wüsste,
also
wovon du redest.
Jetzt vor. Ich könnte,
selber
ich könnte,
zwei linke Hände.
Nein, so schlimm ist es nicht.
Ja, klar.
Man muss immer üben und dann geht das irgendwann nach 44 Jahren. Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt das konkrete Beispiel so aussieht. Ich habe vor Augen eine Verschalung wie in einer alten Kneipe, wo dann so... sagen wir mal, Mantelaufhänger oder irgendwelche anderen Knöpfe zum Aufhängen von Sachen.
Du meinst so wie im Kornbrenner, im Goldenen Kappes, weißt du, kennst ja so
Kölschknöpfe.
Die kennt der Erik natürlich.
Ich kenne Kneipen nicht von innen.
Nein,
das stelle ich mir so vor, wenn du eine alte Tür anbringst und daraus ein Regal machst oder irgendwie.
Ja, diese Tür hatte einfach eine wahnsinnige Patina. Also so die Oberfläche, die hat schon gelebt. Und das ist das, was ich so liebe, wenn du so Möbel hast, die Geschichte erzählen, weißt du?
Ja, geh mal beim Christoph in den Keller. Komm, wir nehmen die Mikros mit runter in den Keller da.
Jetzt will ich den aber sehen.
Sehr viele Geschichten.
Hör
mal.
Kellergeschichten sind mir doch die liebsten.
Ja, ja. Hast du eine Beziehung zu deinem
nicht
Werk,
ablenken.
Dass du nein. Also
hast du eine Beziehung zu deinem Werk?
Nein. Ich meine damit, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr lange Zeit mit einem Gegenstand, auch mit Einrichtungsgegenständen lebe, dann habe ich so eine animistische Beziehung. Wir haben schon mal darüber gesprochen,
was
dass man sich
Ding?
Zum Beispiel
eine animistische
Beziehung,
animalische.
Dass du glaubst, dass dieser Gegenstand irgendwie lebt. So
ich liebe
bisschen.
Dich.
Ich liebe dich.
Tisch. Es gibt Leute, die führen Beziehungen mit Gegenständen.
Ich weiß.
In Amerika kannst du Gegenstände heiraten.
Ja, genau. Nur mit der Erbschaftssteuer ist das dann ein Problem.
Alles erbt,
zum Beispiel hat unser Vater sich auch immer bei den alten Autos, die wir hatten, bevor sie wegkamen, bedankt.
Ich habe zu sehr vielen Möbelstücken eine Beziehung, ja,
aha.
Weil ich das, was ich gerade auch meinte mit der Tür oder mit der alten Werkbank,
ja.
Das ist, ich glaube, so ein kleiner Skill, mit dem ich sehr viel arbeite in meiner Einrichtung. Furniture Storytelling nennen wir das. Mhm. Also wir erzählen Geschichten mit Möbeln, die Geschichten erlebt haben. Und deswegen kann ich alle nur ermutigen, solche alten Schätzchen, egal ob vom Sperrmüll, aus Secondhand-Möbelhäusern,
von
da bin ich
Oma.
Ständig unterwegs, von der Oma, Erbstücke und so weiter, mit einzubauen. Und das hat nichts mit der Altbacken zu tun. Die kann man.
Fühlt sich bestätigt. Ich sag mal, schmeiß den Schrott weg.
Wieso?
Ach so,
deswegen. Ich dachte jetzt, weil du ihn auch als alte Schätzchen
bezeichnest. Nein.
So weit geht das leider
mein
nicht.
Mein Bruder ist leider manchmal so ein bisschen messy, weißt du, der behält alles, auch wenn es wurmstichig ist.
Oh, Christoph, wir sind uns sehr ähnlich.
Ja, aber ich meine, da muss man auch was
nein,
draus machen.
Nein, wurmstichig nicht.
Ja, ja.
Nein, aber Sachen, mit denen ich, deswegen habe ich das eben angesprochen, mit denen
eine
ich...
eine Beziehung habe.
Ja, mit denen ich viel erlebt habe.
Die machen aber Einrichtung erst besonders.
Ja, genau.
Man guckt sich so ein Möbelstück an und da kann halt so ein anderes, neues Ding irgendwie nicht mithalten. Und man denkt sofort, ach krass. Was steckt da eigentlich hinter diesem...
Deswegen sind ja auf diesem Tisch auch so Ding. Viele Dellen drin.
Das ist übrigens mein Tisch.
Genau, das war das Alexandras.
Nein, damaliger. Immer noch
ist immer noch dein Tisch. Aber warum sind denn diese kleinen Dellen
mit.
Da drin?
Den
ich habe mal ganz kurz eine Zwischenfrage.
Ja.
Was ich mich die ganze Zeit frage, seid ihr eigentlich Geschwister?
Das sind wir. Das sind wir.
Ah, herrlich.
Nein, ich habe früher hier gewohnt und das ist mein Tisch. Das ist mein erster Tisch, den ich mir gekauft habe.
Hast du es irgendwo draufgeschrieben?
Von dem sehr vielen, mit Edding unten drunter. mit dem sehr vielen Geld,
Tisch.
Was ich beim Fernsehen verdient
ja, genau.
habe. Den habe ich damals in Köln am Hohenzollernring in irgendeinem Möbelgeschäft gekauft.
Zu deiner Wiederzeit?
Ja, kurz danach. Weißt du, ich habe doch mit dem einen Boygroup-Typ gemeinsam gewohnt und als er mich dann Knallauffall verlassen hat und das Haus ohne Möbel zurückgekehrt.
Ja,
nein, das war
ich brauche einen Tisch.
Genau.
Ich brauche
ja, richtig.
Einen Tisch.
Der ist ausgezogen, hat alles mitgenommen, was nicht und hat auch alles ihm gehört. Da bin ich auch total mit d'accord,
ja,
weil ich denke, es ist
sowas
besser.
Braucht man
richtig,
auch nicht behalten.
Raus, genau. raus, raus.
Wegen der Aura.
Und ich hatte halt nur einen Gartentisch und drei klapprige Gartenstühle und das ging natürlich nicht. Und dann habe ich jetzt, so, jetzt gehst du einkaufen. Und dann habe ich, ich habe den von aus dem Auto raus, im Schaufenster gesehen. Wir reden jetzt von 1999, ja, so alt ist dieser Tisch. Ja, genau. Und hab gedacht, den willst du haben. Und
du bist
das
direkt
Kirschholz.
Nach links abgebogen,
weiß
volle
nicht.
Suppe in das Schaufenster
Nein.
von dem Geschäft reingefahren und hast gesagt, stecken Sie
her
mir
damit.
Den
Entschuldigung, ich bin die Tante von Viva. Können Sie mir den Tisch mal
Nein,
in To-Go
einpacken? Nein, sowas habe ich nie gemacht. Genau, ich nehme es mit. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit diesen Silberapplikationen hier noch, das, ich weiß nicht, wie man das
Kommt
nennt.
Kommt jetzt wieder.
Ach, das, ja, Gott
ja,
sei Dank.
Gold verabschiedet
Natürlich.
Sich so langsam.
Ja,
ich hätte
Silber.
Das jetzt lieber ohne alles. Aber der ist 2 Meter mal 1 Meter. Das, finde ich, ist eine gute Größe. Weißt,
kann man viel drauf mitmachen.
Ja, richtig.
Ja.
Und weißt du, manchmal, wenn man sich irgendwie über irgendwas
richtig.
Geärgert hat, dann klonk, klonk, klonk.
Richtig.
Da ist auch so ein bisschen Patina drauf, auf jeden Fall.
Patina.
Ja, aber das ist doch, guck mal, du sitzt hier an diesem Tisch. Ich war noch nie hier bei euch quasi jetzt zu Hause.
Mhm.
Und es gibt sofort Geschichten, die man dazu erzählen
kann.
Ja, klar. Natürlich.
Das schafft einfach Verbindungen.
Das
ich
stimmt.
Das sehr.
Erik, was würdest du sagen, ist in, was ist out? Hm.
Also dieser Tisch ist nicht mehr in.
Ich liebe ihn trotzdem,
ja.
weil er eine Geschichte hat.
Ja,
ich
nicht nur eine.
Das war jetzt einfach auch ein kleiner Scherz, weil ich finde immer, was ist in und was ist out, das ist völlig schwierig zu sagen, weil in ist, was dir gefällt. Mach
so.
Das, worauf du Bock Aha. hast zu Hause und wo du dich wohlfühlst. Das ist dein Zuhause, das ist dein Space und da hat keiner was zu sagen. Es gibt natürlich immer Trends, klar, an denen orientiert man sich.
Dann vielleicht meinte ich das.
Genau,
was ist ein
genau.
Trend?
Was ist ein Trend? Es verändert sich gerade so ein bisschen diese Farbwelt. Also wir sind im letzten Jahr ein bisschen weggegangen, schon langsam von diesem ganzen Beige. Scandi war ja sehr angesagt, ist auch immer noch.
Was ist Scandi?
Ja, so skandinavisches Design. Bleibt auch, das sind All-Time-Classics. Aber ich sag mal so diese Wohnzimmer, die man im Moment auch überall bei Pinterest und so weiter sieht. Alles ist irgendwie beige, helles Holz, sehr geradlinig. So ein bisschen diese Hügge-Elemente. Das verändert sich, es wird kontrastreicher, es wird auf jeden Fall bunter.
In diesem
Jahr ist schon viel mehr Farbe dazu gekommen.
Welche Farben sind denn dann in diesem Buntbereich angesagt?
Also jetzt, was man in diesem Jahr sehr viel gesehen hat, waren so peachige Töne. Es ging mehr so in dieses Orange. So diese 2000er-Vibes kommen so ein bisschen wieder.
Hier,
ganz spannend. Und jetzt,
Hardcore-Vibes.
Ja. Ich habe heute Morgen, ich habe ja eine Radiosendung, und ich habe heute Morgen Radiobeiträge fertig gemacht für 2025 schon, also Vorblicke. Was sind so für Farbtrends da? Mhm. Und es kommt tatsächlich sehr stark auch Blau zurück. Im Moment haben wir das ja in dieses Eve Blue, dieses richtig knallige, das sieht man jetzt schon in vielen Deko-Accessoires, aber so auch so Hortensienblau, sowas
das liebe ich,
kommt
so zart,
wieder.
So ein bisschen,
genau,
das ist so ein bisschen zwischen Blau und Violett.
Super elegant, ja.
Und ich möchte mir jetzt meinen, der Erik hatte schon Angst, dass wir ihn nur eingeladen haben, damit er hier sagt, mach dies, mach das.
Ich habe keine Angst, ich habe nur Hoffnung, dass ich für eine Flasche Wein vorbeikommen kann und bei dir einfach Möbel aufbauen.
Flasche Wein kriegst du morgen. Auf die Rübe.
Blau ist
ich wollte mir mein altes Arbeitszimmer umbauen zu meinem eigenen Zimmer. Du weißt, Kinder haben ihr Kinderzimmer, weißt, es gibt ein Arbeitszimmer, aber eigentlich haben die Erwachsenen so selten eigenen Rückzugsraum. Ne? Und das habe ich mir jetzt überlegt, das mache ich für mich, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Und da ist ein Bett, das ist ein bisschen mehr grün. Was ist so Stoff ist das? Ein Stoffbett, wie nennt die Box springen, irgendwie sowas. Und das ist so grünlich, aber so grün-blau. Und dann machst du eine schöne Tapete dahinter und zwei kleine Tischchen mit einer schönen Lampe, dass es gemütlich ist. So, mehr brauchst du
sehr
nicht.
Sehr gute Idee.
Gib mir keine Tipps.
Ich wollte gerade sagen, wie sehen
an
die anderen Seiten
das
so aus?
Das geht dich gar nichts an.
Weißt du, dass das auch ein Riesentrend ist? Man nennt das emotionalen Eskapismus. Du sagst jetzt, du brauchst einen Raum zum Arbeiten. Klar, Homeoffice und so kennen wir. Aber dass Menschen sich zu Hause Räume einrichten, die für einen ganz bestimmten Zweck sind. Also die einfach nur gut tun, einen aus dem Alltag rausholen. Wie so kleine Escape Rooms.
Genau.
Ich flüchte dem Alltag. Ja, das kann zum Beispiel ein Gin-Zimmer sein, eine Bibliothek. Das kann auch ein Sexzimmer sein oder sowas.
Ja,
Weinzimmer. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die zum Beispiel, die richten sich irgendwie eine Harry Potter Märchenwelt ein oder eine Feenwelt. Und das ist ein riesen Trend seit Corona.
Ich finde das aber gut. Kennst du dieses Gefühl?
Ich möchte ganz kurz dazu etwas anfügen. Und zwar
Stopp, Timeout, Alexandra. Jetzt ist der Christoph dran.
Genau, Erik muss das moderieren.
Mein guter und alter Freund Till in Düsseldorf hatte einen anderen Freund, dessen Vater Rechtsanwalt war und
von
der hatte zu Hause, nein, das geht jetzt schon direkt um den alten Herrn, der ist leider schon verstorben, der hatte sich zu Hause einen sogenannten Saufschrank eingerichtet.
Ja, warum nicht?
Oh. Also wie so ein Beichtstuhl in der Kneipe, sowas hatte der sich besorgt, schon ewig her.
Das
hat
ist keine schlechte Idee.
Ins Wohnzimmer gestellt und dann hat er sich da hingesetzt.
Vorhang
und
zu und jetzt lasst mich.
Und dann haben die gesoffen.
Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, wir leben ja auch in so turbulenten Zeiten. Ne? Man macht den Fernseher an und du hast überall diese Nachrichten.
Raketen.
Und Social Media. Ja. Man hat irgendwie manchmal auch zu viel und es fällt total schwer runterzukommen. Und ich finde das super schön, wenn man zu Hause einen Bereich hat, es muss ja nicht ein ganzes Zimmer sein, in dem man einfach so eintauchen kann und man ist mal raus für ein paar Minuten.
Ja,
man tut was für sich, man entflieht sozusagen dem Alltag und das ist auch ein schönes Zeichen dafür, was auch Inneneinrichtungen und Design, was
ja,
das
natürlich,
eigentlich auch erreichen
natürlich.
Kann.
Absolut, natürlich. Erik, du hast vollkommen recht.
Das ist auch so eine Sache, da ich fast überhaupt kein Talent habe bei solchen Dingen. Ich freue mich immer sehr, wenn Menschen wie du Entscheidungen treffen in so, also auch Entscheidungen abnehmen. Ja, genau, abnehmen, weil man selber weiß man nicht so ganz genau, was mache ich jetzt, dies oder jenes und so. Und dann sagst du so, nein, das machen wir so und so und so und so und so. Und das beruhigt total, finde ich.
Aber im eigenen Zuhause wird man auch übrigens sehr schnell betriebsblind. Mir geht das bei mir zu Hause auch,
natürlich,
dass ich so denke, ich will hier was verändern, aber ich weiß gar nicht was, weil ich ja den ganzen Tag diesen Raum irgendwie vor mir sehe. So.
Das ist schon gut, wenn einer von außen mal drauf guckt. Aber ich finde es eben auch wichtig, seinen eigenen Raum zu haben. Kennst du dieses Gefühl, das wollte ich nämlich eben sagen, wenn du irgendwo hinkommst im Urlaub und das Hotel, weißt du noch, als wir auf Mallorca in diesem Hotel waren, weißt du,
das war so
geil. Das war so geil. Produktionsfirma, ja. Hat die so, ja, dann kommt ihr da zum Meeting, ich glaube, direkt vom, ja, das ist, na und? Komm, es ist ja, wir haben ja nicht gesagt, welche Produktionsfirma das war. Weißt du, wir kommen da an, die ey, geilstes Hotel, direkt so am Meer, weißt du, Erik und so. Ich zur Besprechung und wir so, wo ist unser Hotel? Ja, nee, da hier war ausgebucht. Die hatten eine riesen Dachterrasse, guckten direkt aufs Meer unten, hatten da einen Strand und alles. Und dann sind wir mit dem Taxi in unser, weißt du, irgendwo in so einen Hinterhof gekarrt worden.
Industriegebiet.
Das war wirklich.
Das war so ein Briefmarkengroßes Zimmer.
Nein, das war wirklich, das war so gekarrt, also war so ein bisschen wie so eine bessere Jugendherberge.
Du meinst ich vielleicht meine, wie ein ehemaliger Metzgerraum.
Ja, wir sind gekachelt? Halt sehr bescheiden, das ist alles gut. Wir hatten ja uns, wir haben ein paar Bierchen getrunken, alles gut. Und ja, wir waren ja auch nur zwei Nächte da, aber trotzdem. Ja. Ich wollte
das war so ein bisschen wie so eine Zelle. Ja. Aber vielleicht gehören wir manchmal auch.
Ja, ja, ich wollte nur gerade sagen, und dann kommst du dahin und dann denkst du mit Dankbarkeit an dein eigenes Zuhause, weil ich finde es immer so schrecklich, wenn ich irgendwo hinkomme und denke so, zu Hause ist aber schöner. Mhm. Also ich möchte gar nicht hier im Urlaub sein, weil bei mir zu Hause ist es schöner als da.
Aber weißt das du? Ist was Schönes, wenn das man das sagen schön. Kann, ja, das dann stimmt. Hat man viel, viel das, richtig gemacht.
Das denke aber, ich sehr, sehr oft.
Was ich auch immer bewundere, ist, wenn man selbst...
Streichen Sie den Part mit der Produktion.
Nein, wenn
lass
man selbst
laufen, Herbert, lass
gesagt.
Laufen.
Du hast es gesagt.
Und man merkt, dass man das theoretisch gar nicht braucht, weil man nämlich von innen heraus zufrieden ist und aus dieser gegebenen Situation, in diesem Falle dieses Zimmer, kannst du das Beste machen. Das gibt's ja auch.
Ach, das war ja auch, wir hatten ehrlicherweise auch wenig Zeit, die wir in dem Zimmer verbracht haben, weil wir die ganze Zeit bei Proben waren. Ja. Ich weiß, dass wir nach der Probe, wir haben gesagt, wir müssen jetzt nochmal raus, dann sind wir noch Tapas essen gegangen, haben uns, glaube ich, als ein oder andere Gläschen Wein gegönnt.
Ah ja, stimmt, da waren wir auf diesem tollen Marktplatz und haben dann diese...
morgens um 4 Uhr bei dir im Zimmer auf dem Bett gelegen, erinnerst du dich noch? Ja. Und es gab sehr viele Einspieler in dieser Sendung, dann haben wir uns das erste Mal diese Einspieler angucken können.
Weil die dann
und
erst
die Moderation dann mit vorbereitet. Und dann waren wir bis 4 Uhr morgens und ich weiß noch, am nächsten Morgen, ich bin aufgewacht und habe so eine kleine
leicht,
Panikattacke bekommen, weil ich dachte so, shit, wir haben ja gar keine,
wir haben
der Schädel war auch da, nee, aber ich dachte so, shit, wir haben gar keine richtige Probe gehabt und das ist einfach eine Live-Sendung heute Abend und dann ging in meinem Kopf dieses kleine Stimmlein los, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, das wird gar nichts und ich weiß noch, dass ich mich dann hinsetzen wollte und wollte eine kurze Meditation machen, das mache ich dann, wenn sowas mal vorkommt. Aber es gab in dem Hotelzimmer keinen Platz, also habe ich mich in die Dusche gesetzt und habe dann wirklich so 10 Minuten meditiert. Und
aber nicht das Wasser angemacht?
Nee.
Okay. Nein, aber das ich finde schon, dass es auch wichtig ist, wenn man arbeitet und wenn man vor allen Dingen vor der Kamera steht und sich konzentrieren muss, dass man auch einen gewissen
Raum.
Standard haben sollte. Also das ist schon Platz. Schön sein. Es ist jetzt nichts Schlimmes, es gibt Schlimmeres im Leben, aber es ist schon wichtig. Ich will damit nur sagen, der Raum, in dem man sich aufhält, ist ja auch wichtig für seinen Wohlbefinden, für sein geistiges Absolut. Und körperliches Wohlbefinden.
Natürlich.
Weißt du oder wisst ihr, wie ich hier normalerweise in Deutschland unterwegs bin, wenn ich reise?
Nee.
Und ich bin ja
immer
durch die Moderation.
Class, natürlich.
Ich mache ja viel auch Eventmoderation und auch für DM und so und bin halt ganz viel unterwegs.
DM, ich liebe es.
Ganz im Gegenteil, First Class. Ich habe mir einen Bulli gekauft vor ein paar Jahren.
Ach, ja?
Und mit diesem Bulli
Stimmt, das hast du mir
bin
erzählt.
Ich ständig unterwegs. Also mit dem transportiere ich alles Mögliche, aber ich bin auch mit dem wirklich dann auf meinen Moderationstrips. Und dann stelle ich mich halt irgendwo hin und penne einfach da drin. Auch wenn ich in Karlsruhe bei DM bin, treffe ich mich oft mit meiner Freundin und Kollegin Christine von den Deko-Profis. Mhm, und die sagt auch immer, schlaf doch bei mir auf dem Sofa. Nee, ich stelle mich bei ihr vor die Haustür. Gar nicht, weil ich das nicht möchte, sondern ich habe da meine eigene Welt.
Das verstehe ich. Bulli. Das, Erik, heißt, das verstehe ich total.
Kann ich auch gut verstehen. Das heißt also im Umkehrschluss auch, dass du den Bus von innen nach deinem Gusto natürlich voll durchgestylt hast.
Den neuen nicht. Also ich musste, in Anführungsstrichen, musste mir leider letztes Jahr einen neueren holen. Der war ausgebaut. Den habe ich natürlich ein bisschen angepasst. Davor hatte ich so einen ganz alten, in dem habe ich ganz viel selbst rumgewerkelt. Und aber trotzdem ist das so mein Zuhause und ich liebe es, damit unterwegs
verstehen.
Zu sein.
Ja, also ich meine, wir sind jetzt alle, glaube ich, na du nicht, aber wir im Alter, ich habe immer total gerne meine Ruhe, ne? Und ich möchte gerne eine Tür hinter mir zumachen und möchte dann auch...
Mein Bulli hat auch einen Treppenlifter.
Dann komme ich dich mal besuchen, Erik, dann komme ich dich mal besuchen. Tür zu, Ruhe haben, Konzentration. Weißt
und
du?
Fläschchen
und,
auf.
Und du bist dann eigener Herr. Du kannst bestimmen, wie es weitergeht. Das finde ich eine gute Sache.
Ja, ist auch gar nicht schlimm.
Und du hast nicht so viel Platz, für den du irgendwie Verantwortung übernehmen musst.
Richtig.
Das ist immer total chaotisch bei mir, aber ich weiß nicht, manchmal fahre ich dann auch einfach für einen Tag weiter, wenn ich eben im Süden bin, in die Berge und arbeite von da aus am Laptop. Das kann man ja manchmal auch dann von überall machen und das gibt mir, das ist wie 3 Wochen Urlaub. Mhm. Ich habe nicht die Verantwortung für Riesenflächen, ich habe meinen Bulli, da ist alles da, was ich irgendwie brauche. Egal, also, wie der aussieht.
Und stellt man sich das dann so vor, du machst dann die Tür auf.
Und dann fällt alles raus.
Nein, die ganzen Bierdosen fallen raus.
Ja, genau. Der Bierdosen-Adventskalender.
Fährst dann, was weiß ich, jetzt an den See und dann machst du die Tür auf, setzt dich hin mit dem Stuhl und machst dann deine Sachen und fährst dann wieder
da
weiter.
Da wird kein Vorzelt aufgebaut.
Nee, hätte ja sein können. Das sieht man ja in der Werbung immer so.
Erik, was ist ein Must-Have-Deko, entweder do-it-yourself oder eben auch gekauftes Teil für Weihnachtsdeko? Gibt es da irgendwas, was besonders trendy ist?
Boah, für dieses Jahr, ehrlicherweise, habe ich mich durch die ganzen Dreharbeiten noch nicht so sehr mit den Weihnachtstrends beschäftigt, obwohl ich ein riesen Weihnachtshase bin.
Das ist doch jetzt schon bald.
Ich kann auf jeden Fall sagen, egal wo man hinguckt, es glitzert. Also schlicht war die letzten Jahre, jetzt hau drauf. Also okay. Das eigentlich aussehen, als hätte so irgendwie, weiß ich nicht, so ein Weihnachtself ins Wohnzimmer gekotzt oder so. Und wirklich, es darf glitzern. Das sieht man ja auch in den Klamotten überall im Moment.
Sehr schön, sehr schön.
Stimmt.
Hast du auch so Pullover? So Weihnachtspullover?
Ich bin diesen Trend voll ausgestattet.
Ich habe eine blinkt.
Diesen Trend hast du ja
Reindeer.
Schon auf der Hochzeit damals von der Katzenberger sozusagen vorausgenommen, vorausgeplant.
Ich weiß, man sieht es mir in meinem rustikalen Erscheinungsbild nicht an, aber meine Seele glitzert.
Also, das war schön.
Es ist also nicht so, dass du dann sagst zu Weihnachten, ich habe jetzt das ganze Jahr so viel mit Deko und Einrichtung und Arbeit zu tun gehabt, mit allen möglichen Arbeitsgedönse, dass du ganz schlicht machst und sagst, ich habe die Schnauze voll, ich lege einen Teller, Messer, Gabel am Tisch und hat Bohren.
Geht gar nicht. Weil seit ich mit meinem Mann zusammen bin, also seit 13 Jahren, immer Weihnachten für die kompletten Familien, beide Seiten, inklusive Nichten, Neffen und Co.
Wie viele Leute
bei uns
sind
zu Hause? Ja, so 15, 16.
Was
sind wir dann
schon.
Ich koche dann immer, also es gibt traditionell, mache ich auf jeden Fall immer servierten Knödel.
Ah,
liebe ich so. Und meistens gibt es klassisch Rotkohl, servierten Knödel, einen Braten. Für meine Nichte, die ist vegetarische Version und so weiter und so fort. Aber da ist auf jeden Fall immer Winter Wonderland zu Hause und es muss auch eine Riesentafel her, die immer völlig überdekoriert
ist. Das finde ich großartig.
Ja, ist auch gut.
Also da zwei Leute mehr oder weniger fallen doch da
gar nicht
auf. Also, Erik, wir kommen vorbei. Ding dong, da sind sie ja wirklich.
Wir haben einen Hirschbraten.
Und wir bringen auch selber Dekoartikel aus dem Hause Bechtel mit.
Ja.
Erik, Mensch, dann wünschen wir dir ganz tolle, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das wünsche ich euch auch.
Danke, dass du hier warst.
So schön, dass du hier gewesen bist und
fand ich auch.
Es war mir ein sehr glitzerndes Fest mit euch und ich finde, wir hätten noch 3 Stunden weitersprechen
können. Auf jeden Fall.
Gefühlt.
Ich denke gerade so, ach Mensch, wir müssen uns wirklich mal treffen. Du bist der Erste, dem ich das sage, wo ich noch meine.
Moment, ich habe die anderen Folgen auch alle gehört, da hast du es auch immer gesagt.
Nein, das habe ich nicht. Wir müssen uns unbedingt, wir treffen uns mit Alex.
So, können wir jetzt den Kaffee hier eigentlich beiseite tun und den Wein aufmachen?
Ja, das machen wir jetzt. Okay, wo ist der Holzapfel, wenn man ihn braucht?
Genau. Frohe Weihnachten an euch da draußen auch alle.
Ja, frohe Weihnachten. Und denkt dran, das Winter Wonderland ist gerade tierisch angesagt. Also schmeißt den Turbo
Glitz.
Danke fürs Zuhören. Das war Erik Schroth.
Yeah.
Macht's gut. Katsching.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.